Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen wieder hier an der Brettspielbar. Wir freuen uns, dass wir auf euren Ohren zu Gast sein dürfen. Und wir, das bin ich, der Jürgen, und auf der anderen Seite des Mikrofons der Christoph. Guten Morgen, Christoph.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, und zurück sind wir aus der kleinen Sommerpause. Ich weiß, dass der ein oder andere das mit ein bisschen Fassung hinnehmen musste, aber ja, ab und zu ist Erholung auch notwendig, und wir haben tatsächlich keinen gescheiten Termin gefunden, um das Ganze aufzuzeichnen vorher. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen einen Monat Sommerpause, aber sind jetzt mit frischem Elan wieder zurück.
Genau. Und bei mir lag es auch daran, dass ich mir zum ersten Mal den Coronavirus eingefangen habe und schlicht und ergreifend einige Tage komplett flach lag. Also da eine Premiere. Da konnte ich einfach nichts aufnehmen in der Zeit. Und jetzt haben wir eine Episode, wo wir uns gegenseitig was erzählen können. Denn ich habe ein paar Spiele gespielt. Da weiß ich gar nicht, ob du sie gespielt hast, Christoph. Bin ich gleich mal gespannt. Und Christoph hat zwei Spiele mitgebracht, die ich noch nicht gespielt habe, wo ich aber sehr gespannt drauf bin, was du zu berichten hast, Christoph.
Und ich glaube, wir haben tatsächlich die Spiele alle gegenseitig nicht gespielt, wenn ich das richtig im Blick habe.
Na, dann lernen wir diesmal ganz viel dazu. Das ist ja, ich habe im Urlaub so einen schönen Spruch gelernt. Wenn man spielt, dann verliert man nicht. Entweder gewinnt man oder man lernt dazu. Das will ich mir jetzt zum Lebensmotto machen.
Das ist sehr schön. Das ist ein tiefgreifender Beginn hier.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den im Urlaub aufgeschnappt habe, aber ich habe ihn irgendwo im Urlaub gelesen. Doch, der stand auf einer Bank am Thuner See, wo so Memorabila der Fußball-Weltmeisterschaft von 1954 auch aufgebaut worden sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Und da stand das in so eine Bank eingraviert. Das muss also ein Spruch von wahrscheinlich Sepp Herberger.
Fritz Walter oder Sepp Herberger.
Ja, genau. Okay, gucken wir mal, ob ich was gelernt habe. Das erste Spiel oder die ersten beiden Spiele, die ich vorstellen möchte, kommen aus der Unlock-Reihe und da aus den Short Adventures. Wir haben nämlich zum Ende des Urlaubs hin zwei Stück davon gespielt, nämlich einmal den Engelsflug und einmal die Suche nach Cabra Khan. Beide sind beschriftet ab 10 Jahren. Das würde ich auch durchaus unterstützen. 2 bis 6 Mitspielende. Ja, also wie so oft bei diesen Spielen, ich bevorzuge da zu zweit zu spielen, aber es geht sicherlich auch theoretisch mit mehr. Und angegeben auf der Schachtel ist 30 Minuten. Wenn man dann die App startet, stellt man fest, es sind 40 Minuten angegeben für die beiden Fälle. Es sind jeweils Fälle aus der mittleren Schwierigkeitsstufe, also 2 von 3 Schlösser sind auf der Schachtel angegeben. Beide haben uns richtig gut gefallen, sowohl der Engelsflug als auch die Suche nach Cabra Khan, aber es gibt ein dickes Aber. Also wie immer waren auch hier wieder für uns neuartige, innovative Rätselelemente drin enthalten, die wir so noch nicht gesehen hatten. Einschränkend immer, wir sind nicht die großen Rätselspieler. Ich will also nicht ausschließen, dass es sowas in anderen Reihen irgendwo schon mal gegeben hat. Für uns war das jetzt neu und die Rätsel haben uns gut gefallen. Wir sind nur leider bei beiden Spielen am Ende auf eine Hürde gestoßen, quasi so beim letzten Rätsel. Einmal ein bisschen selbst gemacht. Bei der Suche nach Cabra Khan ging es am Ende um ein Farbenrätsel. Ja, und wie das manchmal so ist, wenn man dann Farben in der Druckmaschine platziert, manchmal kommt nicht das raus, was man wollte. Und so war das auch hier, da sollten 2 Farben aus dem Gelbtonbereich unterscheidbar sein und die waren aber im Druck auf der Karte einfach nicht unterscheidbar, weswegen wir dann das Rätsel zunächst mal nicht lösen konnten und dann einfach mal wild antizipiert haben, so nach dem Motto, hey, guck mal, hier in der App, da ist noch eine 6. Farbe, Kann das sein, dass das da auf der Karte zwei unterschiedliche Farben sein sollen? Und als wir das dann so realisiert haben, dann konnten wir das Rätsel dann auch lösen. Und beim Engelsflug war es so, dass wir tatsächlich der Meinung sind, dass am Ende wirklich ein Fehler drin ist, weil am Ende ein bestimmtes Symbol abgefragt wird, was man in der App dann für die Lösung des Rätsels in einer der Maschinen eingeben soll. Wo wir der Ansicht sind, nee, das ist schlicht und ergreifend ein anderes Symbol. Das ist nicht das Symbol, was wir dann am Ende reingeben mussten. Da haben wir also locker 10 Minuten dran rumprobiert. Man muss leider 3 Symbole gleichzeitig einstellen. Deswegen wussten wir nie, wo ist denn jetzt der Fehler? Also sind wir bei 2 der 3 Rätsel richtig oder nicht? Und dann haben wir halt sehr, sehr vieles ausprobiert und haben dann festgestellt, okay, wir hatten die beiden Rätsel, die ersten beiden hatten wir richtig gelöst. Und das letzte Rätsel, wo dann nur noch ein Symbol einzustellen war, da sind wir uns sehr, sehr sicher, dass es schlicht und ergreifend in der App das falsche Symbol ist, was da abgebildet ist und man quasi das Falsche einstellen muss. Das war dann so ein bisschen eine kleine Enttäuschung bei beiden Spielen. Aber ansonsten haben die uns, wie gesagt, gut gefallen. Unlock Short Adventures, der Engelsflug und die Suche nach Cabra Khan. Ab 10 Jahre 2 bis 6 Spielende. Wir haben es zu zweit gespielt. Und in der Realität eben 40 Minuten plus X. Wir sind bei beiden wieder nicht unter der Vorgabe aus der App geblieben, sondern haben länger gebraucht. Und damit gebe ich an dich weiter und lasse mir etwas erzählen, was du gespielt hast, was ich noch nicht kenne.
Genau, ich war ja auf der BerlinCon und auf der BerlinCon gab es das erste Mal Intarsia zu spielen von Michael Kiesling, erschienen bei Deep Print Games, auch wieder wunderbar illustriert von Lukas Simon. 2 bis 4 können das Ganze spielen, Spieldauer je nach Überlegungszeit, ich sag mal zwischen 40 und 60 Minuten. Das ist auch realistisch. Also wenn man in dem Spiel geübt ist und nicht zu lange überlegt, dann kriegt man es auch unter einer Stunde hin. Ab 10 ist angegeben. Ich glaube, das trifft auch in etwa zu. Und Intarsien, den Begriff hatte ich immer mal wieder gehört, konnte damit aber tatsächlich dann doch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Und es handelt sich um Holzornamente, die hier in Form eines Parkettpuzzles eingebaut werden müssen, also wo verschiedene Hölzer ineinander gestapelt werden. Und das fällt halt schon auf, wenn du die Schachtel öffnest, da hast du ganz, ganz viele Holzteile, bunte Rahmen, die dann eben halt Mittel und Tische und so weiter ineinander gestapelt werden müssen.
Ich habe deine Instagram-Bilder von der BerlinCon von dem Spiel gesehen und dachte, wow, wie haben die das denn produziert? Weil das sah mir sehr detailliert und sehr, das waren sehr feine Strukturen, die da in Holz quasi abgebildet haben.
Also ich gehe mal davon aus, dass das alles Lasercut ist. Ich habe jetzt blöderweise mich mit Matthias gar nicht über die Produktionstechnik unterhalten, aber ich gehe mal vom Lasercut aus, die dann hinter eingefärbt worden sind. Und die Elemente, die in das Große hineingesetzt werden müssen, die passen auch 1:1, sodass ich vermute, dass das diesmal kein Abfall war, sondern dieser Abfall in Anführungszeichen für weitere Holzteile dann genutzt werden konnte. Also von daher dann auch sehr nachhaltig produziert. Was machen wir? Wir spielen über 3 Runden und bauen eben halt auf unserem eigenen Spielplan an diesem Parkett. Das Parkett gibt es in 4 verschiedenen Farben, wobei aber nur der äußere Ring halt farbig ist und damit eben symbolisiert, dass alles, was drin ist, dann auch dieser Farbe zuzuordnen ist. Wir starten mit einem Bodenkreuz, an dem immer 4 von diesen Farben ausgelegt werden können. Auf der einfachen Seite sind die Farben vorgegeben, auf der Rückseite ist dann, das ist etwas höherwertiges Spiel, wo die Farben nicht unmittelbar vorgegeben sind. Das kennt man beispielsweise von Azul ja auch noch, wenn ich da die Rückseite spiele, habe ich die Farben auch nicht direkt vorgegeben. Und jetzt habe ich am Anfang 10 Karten, die werden über 5 Deckkarten den einzelnen Leuten zusortiert, zugelost. In den Runden 2 und 3 kann dann die Personen sich aus der Auslage dann eine dieser 10 Deckkarten nehmen und sich ihre Starthand dann dementsprechend bereithalten. Die Starthand hat 10 Karten, wir haben 4 Farben und es gibt noch einen Joker und in unterschiedlichen Kombinationen kriegst du jetzt entsprechend dieser Karte eine Starthand und gibst jetzt diese Karten praktisch aus. Also die Karten sind gleichzeitig eben halt auch Bezahlinstrument, um an die Parkettteile heranzukommen. Ich gebe eine Karte aus, um ein farbiges Parkettteil zu bekommen. Das lege ich dann dementsprechend an dieses Kreuz heran. Ich gebe 2 Karten aus, um das mittlere Teil zu nehmen und 3 Karten aus, um den engeren Kreis zu haben. Und in der Mitte gibt es dann noch so einen Tisch in Weiß, den ich noch einbauen kann. Der kostet ebenfalls 4 Karten. Der Gag ist, dass ich immer x minus eine Karte zurückbekomme. Das heißt, wenn ich eine Karte ausgebe, kriege ich nichts. Wenn ich 2 Karten ausgebe, bekomme ich eine Karte zurück, etc. Und ich darf nur nicht die gleichen Farben nehmen. Ausnahme, wenn ich ein Bodenkreuz gelegt habe oder den Tisch und 4 gleiche Karten abgegeben habe, dann kann ich auf einer mittleren Scheibe nach vorne gehen. Da kann ich mir dann ein Feld von 3 aussuchen. Und da kann es dann sein, dass ich die gleiche Farbe wieder auf die Hand zurückkriege. Ansonsten muss ich eben halt eine andere Farbe nehmen. Und so tauschen wir immer Karten gegen Holzgegenstände und bauen so nach und nach dann das Parkett. Das wäre jetzt zwar schön und flächendeckend habe ich dann auch irgendwas Nettes da liegen. Jetzt kommt aber der Interaktionsmechanismus hinein. Wir betteln uns um Aufgabenkarten. Und zwar liegt auf einem weiteren Tableau, auf einem 6x5 Grid, glaube ich, 6x4 Grid verschiedene Aufgaben aus. Ich habe ja 4 Farben, also 6 verschiedene Konstellationen und 4 Farben. Wer als erstes jetzt beispielsweise 3 lilane Intarsien hingelegt hat, der kann sich dann diese Karte nehmen, dieses Plättchen nehmen, die bringt Siegpunkte und hat obendrauf noch so ein kleines Symbol abgedruckt. Von denen gibt es in Summe 6. Schaffe ich es im Laufe des Zuges, ein weiteres Symbol der gleichen Art, also ein Hammer beispielsweise, nochmal einzusammeln, dann bewerte ich das erste Plättchen, was ich mit dem Hammer habe, und das zweite. Schaffe ich noch ein drittes, dann dürfte ich das erste, zweite und dritte werten. Somit bekomme ich darüber eben halt Siegpunkte und bettel mich so ein bisschen mit den anderen eben halt, wer ist am schnellsten mit welchen Aufgaben fertig. Je mehr Leute teilnehmen, umso mehr Aufgaben gibt es. Im Spiel zu zweit gibt es jede Aufgabe tatsächlich nur einmal. Da ist dann dieser Kampf so ein bisschen intensiver. Im Spiel zu viert muss man so ein bisschen aufpassen, wer sammelt welche Farbe auch, wer kommt mir in die Quere, wer nicht, wo muss ich mich ein bisschen beeilen. Also da lenkt einen so ein Stück weit das Spiel hin, ohne dass man sich gespielt fühlt. Also das würde ich definitiv nicht so unterzeichnen. Ja, und nach der ersten Runde werden dann die Bodenkreuze gewertet. Nach der zweiten Runde geben die Bodenkreuze 2 Punkte. Nach der dritten Runde 3 Punkte. Dann folgt die Endabrechnung. Und ich bekomme dann nochmal Punkte für fertige Intarsien, also wo alles drin ist. Die geben halt 12 Punkte. Wo der Tisch fehlt, 7 Punkte. Wo das mittlere Teil und der Tisch fehlt, 3. Und wenn nur das Äußere da liegt, gibt es noch zumindest einen Punkt. Ja, das war es dann schon. Das Spiel endet, sobald alle nach der dritten Runde gepasst haben und keine Handkarten mehr auf der Hand haben oder beziehungsweise nur noch eine, die sie aber vielleicht nicht mehr einsetzen können. Und dann gibt es, wie gesagt, die große Endabrechnung und der Sieger oder die Siegerin steht dann fest. Ich fand es angenehm leicht zu verstehen, aber man muss eben halt, und das finde ich hier mal besonders, doch sehr interaktiv auch bei seinen Mitspielenden gucken, wer kommt mir wie, wann, wo in die Quere, wann hole ich mir vielleicht noch so einen farblichen Rahmen, die sind nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Beispielsweise im Spiel zu viert fehlen, glaube ich, 2 Rahmen oder 3 Rahmen sogar, sodass nicht alle praktisch alle 3x4 Farben einbauen können. Auch hier muss ich immer wieder gucken, wer kommt mir da gerade in die Quere, wem muss ich vielleicht zuvorkommen, auf welche Farbe spezialisiere ich mich. Es macht vielleicht nicht Sinn, alle Farben gleichmäßig durchzubauen. Und das ist eigentlich ein sehr gelungenes Spiel. Mhm.
Und es ist jetzt in Berlin, gab es quasi so eine kleine Preview und richtig rauskommt, tut das, glaube ich, dann zur Messe in Essen, richtig?
Ja, ich glaube, die hatten tatsächlich als Vorbestelleraktion ein paar Exemplare eben halt dort vor Ort, also aber noch nicht die komplette Charge. Und die wird dann tatsächlich erst ab September, Oktober auch erhältlich sein. Aber wer auf der BerlinCon war, der hatte zumindest den Zugriff auf so ein paar Exemplare, die sie separat eben haben, zur Verfügung gestellt. Also jetzt nicht nur für die Content-Creator, sondern eben halt auch für Leute, die das Spiel käuflich erwerben wollten.
Ja, sehr schön.
Aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel von Michael Kiesling, der selber auch an einem Tag vor Ort war und die Spiele unterzeichnet hat. Ich mag ihn aufgrund seiner sehr, sehr bescheidenen Art und Weise, wie er eben halt als Autor auch auftritt. Hier hat er wieder mal ein sehr, sehr optisch schönes, aber auch inhaltlich interessantes Spiel auf den Tisch gebracht.
Wunderbar. Ja, das ist ja quasi eine Überleitung für mich, denn wenn wir über Optik sprechen, dann kann man das Spiel, was ich jetzt vorstellen möchte, durchaus auch mit in den Ring werfen. Und zwar haben wir ein weiteres, wenn man so möchte, Rätselspiel gespielt, und zwar Perspectives mit den vier Fällen, die darin enthalten sind. Perspectives ist ein Spiel von Dave Neal und Matthew Dunstan. Und hier muss man die Illustration auf jeden Fall auch dazu nennen. Illustriert ist das von Vincent Dutray, Luki, Anne und Sepp und Julien Picard. Erschienen ist das bei Space Cowboys, enthält wie gesagt vier Rätsel, wobei das erste Rätsel nur mit der Schachtel gespielt wird und das dauert dann ungefähr eine Viertelstunde, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, geht auch gegebenenfalls auch schneller. Das kann mit 2 bis 6 Personen gespielt werden und geht ab 12 Jahren aufwärts. Ja, wie gesagt, das erste Rätsel wird nur mit der Schachtel gespielt, denn dort ist ein kleiner Kriminalfall abgebildet und der soll uns so ein ganz klein bisschen eingrooven in das, was wir in den 3 wirklichen Fällen, die in der Schachtel enthalten sind, die jeweils so circa 90 Minuten, bei uns immer gerne ein ganz kleines bisschen mehr, an Dauer umfassen. Das erste Rätsel, was mit der Schachtel gespielt wird, fand ich fast das Schwächste der 4, die da drin enthalten sind. Und die 3 Fälle, die dann als separate Akten in der Spielschachtel drin sind, die fand ich wiederum extrem gut und extrem stark. Alle 3 Fälle dauern, wie gesagt, so 90 Minuten aufwärts. Was schön ist dabei, man kann sie durchaus auf mehrere Abende aufsplitten, denn jeder Fall ist in 4 Akte aufgesplittet und die ersten 3 Akte könnte man durchaus an 3 aufeinanderfolgenden Abenden beispielsweise dann jeweils mit circa einer halben Stunde spielen und den 4. Akt, den sollte man dann direkt nach Akt 3 hinterher schieben. Das ist nochmal so ein kleiner, kurzer, zusammenfassender Akt. In den Akten erlebten wir wirklich Geschichten. Also wir hatten in dem Spiel wirklich das Gefühl, ganz immersiv damit reingezogen zu sein, was eben insbesondere an den Illustrationen liegt, die hier vorliegen. Wir bekommen in den Fallakten jeweils eine Geschichte erzählt, die gibt einen gewissen Rahmen, die gibt uns einige Schlagwörter, die uns schon helfen bei der Lösung der Fälle, die da letztlich drin stecken. Das sind alles Kriminalfälle. Und dann bekommen wir großformatige Spielkarten. Die sind also doppelt so groß wie so übliche Kartenspielkarten mit Illustrationen drauf, mit Hinweisen zum Fall. Und die sind in allen 3 Fällen ganz anders gelagert. Und das hat mir besonders gut gefallen, dass das nicht so, monoton sich runterspielt, so dass man, immer auf irgendwelche grafischen Details achten muss oder so. Sondern in einem Fall ist es so, dass es insbesondere um ein Beziehungsgeflecht geht der beteiligten Persönlichkeiten, die wir in den einzelnen Fallakten kennenlernen. Bei dem anderen Fall geht es eher darum, dass wir so eine zeitliche Abfolge der Geschehnisse, die wir auf den Karten abgebildet sehen, letztlich herstellen müssen und dann daraus Rückschlüsse ziehen können. Und beim dritten Fall geht es sehr stark darum, dass wir das, was auf den Karten gezeigt wird, räumlich einordnen. Also, dass wir eine Vorstellung davon entwickeln, was ist eigentlich wo an dem Tatort, an weiteren Orten, die dann da über die Akten jeweils ins Spiel reinkommen. Und das hat mir besonders gut gefallen. Also es war nicht so einmal den Stiefel runtergespielt aus dem ersten Fall und das können wir dann in Fall 2 und 3 übertragen. Nee, alle drei Fälle fordern, dass wir auf ganz unterschiedliche Dinge achten, auf ganz unterschiedliche Dinge eingehen und damit auch wirklich ein unterschiedliches Erlebnis haben in dem, was wir mitnehmen aus dem Spiel. Obwohl natürlich, ne, das Material, das sind immer die gleiche Anzahl an Karten und so weiter, das eigentlich sehr gleich ist. Das fand ich sehr beeindruckend, dass das Spiel das schafft, uns Mitspielende in diese Rolle zu versetzen, dass wir wirklich diese Geschichte aufbauen können und diese Geschichte dann für uns auch erlebbar machen. Wir sind quasi die Polizisten, die dann diese Kriminalfälle auflösen sollen. Also insofern eines der Rätselspiele, die mir in letzter Zeit sehr, sehr gut gefallen haben. Das hat sich also ganz, ganz weit hochgespielt in unserer Runde. Wir haben auch die Fälle zu zweit gespielt. Das hat sich da ganz weit hochgespielt in der Riege der Rätselspiele. Und ich würde mich da riesig freuen, wenn von den Space Cowboys da auch noch mehr hinterherkommt und vielleicht noch weitere Fälle entwickelt werden von den Autoren, weil das würde ich gerne weiter erleben. Und das ist auch ein Spiel, wo ich gesagt habe, das verlässt jetzt das Spieleregal nicht unmittelbar, nachdem wir das gespielt und erlebt haben, sondern das ist ein Spiel, wo ich mir recht sicher bin, dass wenn man das in 2 oder 3 Jahren nochmal rausholt, man an den Fällen auch nochmal genauso gut neu knobeln kann, weil man sehr, sehr viel, was man da gesehen hat, vermutlich vergessen haben wird, weil es eben nicht mechanische Rätsel sind, sondern weil die Rätsel sehr, sehr stark in eine Geschichte eingebettet sind und wir diese Geschichte ja quasi dann erst aufrollen müssen. Und ja, von daher Perspectives von den Space Cowboys, erdacht von Dave Neal und Matthew Dunstan. In Summe, wie gesagt, etwas über 90 Minuten Spieldauer, 2 (bis 6) Mitspielende ab 12 Jahre aufwärts, bekommt von uns definitiv 2 Daumen nach oben.
Das war ja diese orangefarbene Box, ne?
Ja, die sieht sehr geil aus.
Ich meine, es ist auch schon eine blaue Box im Anmarsch.
Das finde ich grandios. Würde mich sehr freuen, weil ich glaube, das hat wirklich ganz viel Potenzial, da auch noch anders gelagerte Fälle unterzubringen. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn da bei den Space Cowboys wirklich auch noch was Neues kommt und hinterherkommt.
Ja, ist auch schon angekündigt als Perspectives blaue Box. Inhalt kann ich dir allerdings jetzt nicht sagen.
Guckst bestimmt gerade bei Brettspielbox.de, ne? Die Seite ist echt grandios. Der hat schon eine riesengroße Messevorschau gestartet, ne?
Genau, toller Typ, ich weiß. Ja, also es wird auf jeden Fall eine blaue Box geben, so wie ich es gesehen habe. Ist auch schon bei dem einen oder anderen Spieleanbieter angekündigt, auch auf Deutsch. Also du kannst dich freuen, da sollte noch was geben.
Das freut mich tatsächlich sehr, weil es uns wirklich über 3 Abende hinweg sehr begeistert hat.
Ja, ich habe jetzt ein Spiel bekommen. Ich weiß gar nicht, da kriege ich keine saure Überleitung hin. Du hast eben was von buntem Material gesagt. Das würde hier auch zutreffen. Das Spiel heißt Windmay Valley, wird auf Deutsch die Blumenstraße heißen. Ich kann jetzt noch nicht so ganz genau sagen, was jetzt zielführender ist. Weil, da fange ich direkt mal mit der Mini-Kritik an. Thematisch ist das Spiel, ich will jetzt nicht sagen, nee, an den Haaren herbeigezogen, finde ich ein bisschen zu hart, aber thematisch wäre es sicherlich austauschbar. Also was das jetzt mit Windmühlen zu tun haben soll, ja, wir drehen da an so einem Rad und wir bauen halt Windmühlen halt auf einem bunten Spielplan. Aber grundsätzlich hätte das auch ein anderes Thema sein können, was der Danny Garcia sich dort ausgedacht hat. Ich habe jetzt die englischsprachige Variante von Board and Dice. Das Spiel ist allerdings total sprachneutral, bis auf die Anleitung kann man das eben halt wunderbar auch mit Board and Dice Material spielen. Mhm. Wir haben ein Spiel, bei dem wir Blumen anbauen und gleichzeitig Windmühlen auf einen großen Plan aussetzen. Also erstmal fällt das Material ziemlich stark auf. Wir haben einen sehr, sehr farbfrohen großen Spielplan. Man braucht also auch schon viel Platz am Spieltisch, denn man hat jeder hat noch so ein schönes Playerboard dabei, was so Double-Layer-mäßig ist, weil ich Karten drunter schieben kann und gleichzeitig an der Seite eben halt so einen Bereich habe, wo ich einen Marker für mein Geld rauf und runter schiebe. Auf diesem Board sammle ich nicht nur Karten ein, sondern eben halt pflanze auch Blumen, in diesem Fall Tulpen, die ich eben halt in unterschiedlichen Farben auf meinem Feld ausbringe und habe dort am Anfang Windmühlen stehen, die ich dann eben halt auf dem großen Spielplan platzieren will. Wenn ich das Spiel jetzt starte, entscheide ich mich zunächst einmal, den Wasserstand zu regulieren. Die Wasserstandregulierung bedeutet, dass meine Windmühle, ich habe also eine Drehscheibe mit zwei in sich drehenden Windrädern, ich um 1 bis 4 Felder nach vorne drehen kann. Und je nachdem, wie intensiv ich das Wasser jetzt in die Kanäle lasse, desto stärker drehen sich halt auch diese Windmühlräder. Finde ich ganz witzig gemacht. Auf diesen Windmühlrädern habe ich dementsprechend verschiedene Aktionen. Auf dem großen Rad sind es 6, auf dem kleinen sind es 5, sodass also ich nicht immer die gleiche Kombination an Aktionen habe, aus denen ich mir am Anfang eine von 2 aussuchen kann. Im Laufe des Spiels bestücke ich diese Windmühlräder mit höherwertigen Aktionen, die ich da einbauen kann. Und da kann es halt auch sein, dass ich sogar 2 Aktionen parallel machen kann. Also ich drehe dementsprechend jetzt mein Windrad und habe dann verschiedene Aktionen. Eine Aktion ist eine Windmühle auf den Plan stellen. Wenn ich das mache, muss ich teilweise einen kleinen Obolus zahlen, habe aber dann zusätzliche Aktionsmöglichkeiten, indem ich halt Tulpen auf meine Auslage lege, indem ich Geld bekomme, indem ich Aufträge bekomme oder Helfer einstellen kann, indem ich mein Aktionsrad aufwerten kann. Und noch verschiedene andere Sachen. Ach, Blumenpflanzen kann ich auch noch. Mhm. Denn wenn ich Tulpen in meinem Körbchen gesammelt habe, muss ich sie dann natürlich auch noch einpflanzen. Und das mache ich eben mit dieser Schaufelaktion, wo ich dann auf einem 4x7 Feld Tulpen einpflanze, schaffe ich es, Reihen zu pflanzen, so wie man das in den Niederlanden kennt, die Sortenreihen sind, bringen die besonders viele Punkte. Und in den Spalten muss ich aber eben halt divers sein. Da sollte ich möglichst nicht gleiche Pflanzen angesammelt haben, weil die dann dementsprechend sogar einen Malus bringen. Mhm. Ich habe auf dem Rad noch die Möglichkeit, beispielsweise auch Blumen zu exportieren über ein Schiff. Das bringt mir halt wiederum neue Aktionsmöglichkeiten oder aber eben halt auch Tulpen. Ich habe die Möglichkeit, auf einem Markt unterwegs zu sein, wo ich neue Tulpen einkaufe oder aber auch pflanzen kann, weil da eben halt auch so Pflanzaktionen sind. Ich kann eben, das hatte ich eben schon mal gesagt, mir Aufträge sichern. Die bringen am Spielende Punkte. Wenn ich bestimmte Konstellationen auf meinem Playerboard erreicht habe, bestimmte Sachen eingesammelt habe, bringen die hinter über einen Multiplikator Punkte. Und die Karten sind zweifach nutzbar. Ich muss mich also entscheiden, wenn ich die Karte erwerbe, nutze ich sie als Auftrag, von denen ich am Ende 3 erfülle, oder nutze ich sie als einen der 3 Helfenden, die mir bei jeder Aktion, die ich mache, einen bestimmten Bonus geben oder zusätzliche weitere Aktionsmöglichkeiten. Also man merkt, so wie die Windräder hier eng miteinander verzahnt sind beim Drehen, so sind hier auch die Aktionen sehr stark miteinander verzahnt. Und das Hilfreiche ist, dass man hier schafft, verschiedene Kettenzüge aufzubauen, um eben halt sein Playerboard aufzuwerten, höherwertige Aktionen sich zu ermöglichen. Und das Ganze ist eingarniert in so ein kleines Wettrennspiel. Denn immer wenn ich meine linke Scheibe um 360 Grad gedreht habe, geht auf einem Tracker meine Scheibe ein Feld nach vorne Und wenn das vierte Mal dieser Tracker nach vorne gegangen ist, dann wird noch eine Runde zu Ende gespielt und eine weitere und dann endet das Spiel schon. Also es kann halt auch sein, wenn ich halt sehr viel Bewegung in meinen Rädern drin habe, da muss ich ein bisschen auf meine Nachbarn achten, dann kann das Spiel schon mal sehr, sehr schnell zu Ende sein. Schneller als mir lieb ist, weil ich vielleicht gerne in meiner Gemütlichkeit noch mehr Züge auch eingeplant hätte. Also das muss man so ein bisschen im Blick behalten. Ja, Danny Garcia war ja von Barcelona her schon bekannt. Windmill Valley liegt definitiv darunter. Es ist noch ein Kennerspiel, aber so im mittleren bis unteren Bereich. Ich finde die Symbolik sehr, sehr eingängig, wenn man das einmal verstanden hat. Man hat auch noch eine schöne Hilfekarte dabei, ist man eigentlich super schnell im Spiel. Und das, was die Herausforderung ist, eigentlich diese verschiedenen Kettenzüge für sich durchzuplanen und zu überlegen, wenn ich das jetzt hier mache, dann habe ich da noch die Möglichkeiten, weitere Sachen freizuschalten, weitere Boni und Gratifikationen zu bekommen. Ich muss gucken, dass ich immer meine Blumen in der Auslage habe, damit ich die dementsprechend auch pflanze. Weil die am Ende nochmal mit einem Multiplikator belohnt werden. Also wenn ich Windmühlen aus meiner Auslage herausnehme und es beispielsweise schaffe, alle drei Windmühlen von unten wegzunehmen, dann sind alle dunkel-lila-farbenen Tulpen hinter nochmal 3 Siegpunkte wert. So habe ich also ein Interesse, auch möglichst viele Windmühlen zu bauen und gleichzeitig dann auch lila-farbene Tulpen in mein Feld einzubauen und zu integrieren. Und das gleiche eben halt auch bei den anderen Tulpenfarben, da aber gibt es weniger Punkte, weil ich auch weniger Windmühlen einbauen muss. Ja, sehr hübsch gestaltetes Spiel, fällt halt auf, man braucht tatsächlich einen großen Tisch, ist jetzt nichts, was man so mal eben im Urlaub auf so einem kleinen Campingtisch spielen kann. Mir hat es aber ganz gut gefallen und wer so ein Kenner, Wohlfühl, locker leicht Spiel, was man so in 60, 65, 70 Minuten spielen kann, sucht, der sollte definitiv hier mal gucken. Wer das Ganze noch aufpimpen will, demnächst gibt es wohl auch noch so Tulpen, nicht nur als Pappmarker, die auch schon sehr hochwertig sind, sondern es gibt da auch noch irgendwelche Bonussachen, die man auf das Spiel erwerben kann, sodass die Tulpenmarker dann noch höherwertiger sind. Aber mir reicht das so, wie es jetzt hier schon ist. Das war Windmill Valley zum Abschluss von Danny Garcia, erschienen bei Board and Dice. In Deutsch kommt die Blumenstraße dann, ich glaube, bei Giant Rock raus, wenn mich alles irritiert. Gucke ich mal gerade schnell nach.
Ja, du hast mich jetzt tatsächlich neugierig gemacht auf das Spiel, denn ich mochte ja tatsächlich Barcelona, was ja eigentlich definitiv irgendwo tief im Expertenbereich drin steckt, wo ich ja eher selten unterwegs bin. Aber Barcelona hatte mich, ja, vielleicht auch aufgrund der Thematik, bin alter Barcelona-Fan von der Stadt, das hatte mich gepackt. Und dann hatte ich mich auch mal so ein bisschen in das Spiel reingefuchst. Und jetzt zu hören, dass es einen Tacken leichter, einen Tacken zugänglicher und auch kürzer ist, das finde ich ja dann doch reizvoll. Dann habe ich ja schon mal was, wo ich auf der Spiel dann mal hinspazieren kann und mir das mal anschauen kann. Das freut mich.
Ja, also kannst du definitiv machen. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr, sehr schickes Spiel. Mir hat es gut gefallen, ist allerdings tatsächlich deutlich vom Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, doch deutlich drunter.
Ja, aber das ist sehr willkommen, weil ich bin ja nicht so der Experten-Runterrocker. Ja, wunderbar. Dann haben wir 4 Spiele gehabt, die wir uns gegenseitig so ein bisschen erzählen konnten und die wir euch, liebe Zuhörende, auch erzählen konnten und von denen wir berichten konnten. Wir hoffen, es hat Freude gemacht. Wir werden zum 1. September dann endlich wieder in den weiteren regelmäßigen Turnus einsteigen. Dann kommt ein Riesenbatzen Branchen-News. Da gibt es dann natürlich auch Neuigkeiten zum Buch. Wir werden Neuigkeiten aus dem Beeple-Netzwerk etwas verspätet, aber auch die werden wir dann berichten können.
Und wir haben dann endlich eine ISBN, ne?
Und wir haben vielleicht dann sogar schon die ISBN, genau. Alles klar. Also seid gespannt auf den 1. September und nutzt den Rest des August für viel verspielte Zeit. Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback,
insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.